SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Für Güter die Bahn. Der Slogan könnte Pendler bald ärgern. Neu fahren Güterzüge auch tagsüber und haben Vorrang vor Passagierzügen. Freude bei Roma, Basken und Korsen. Ein Gerichtsurteil stärkt die Position von Minderheiten in der EU. Warnung am EU-Flüchtlingsgipfel an die USA. Der österreichische Kanzler Kern sagt zu Präsident Trump:
Es ist zweifellos so, dass Amerika eine Mitverantwortung für die Flüchtlingsströme hat, durch die Art und Weise, wie hier militärisch interveniert worden ist.
Die USA könnten sich deshalb nicht aus der Verantwortung ziehen. Und in diesen USA mauert Donald Trump sich ein. In Kanada lässt Nachbar Justin Trudeau die Grenzen sperrangelweit offen. Ein Kontinent, zwei Welten. Wie kutschieren die ungleichen Nachbarn in Zukunft miteinander? Wir fragen Christian Lammertz, Professor für Innenpolitik Nordamerikas, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous heute Mittag mit Ivana Pribakovic und Fabian Schlurp. Er hat die Nachrichten.
Beim weltberühmten Louvre-Museum in Paris sind Schüsse gefallen. Ein Mann habe mit einer Machete eine Gruppe von Polizisten und Soldaten angegriffen und dabei «Allahu Akbar» gerufen, sagte der Polizeipräfekt. Ein Soldat habe daraufhin das Feuer eröffnet und den Angreifer schwer verletzt. Der Mann hatte offenbar zwei Rucksäcke bei sich, in denen aber kein Sprengstoff gefunden wurde. Das Gelände um das Museum wurde evakuiert. Das französische Innenministerium geht von einem gravierenden Ereignis aus. Wegen der Anschlagsgefahr patrouillieren in Paris an vielen Orten Soldaten, unter anderem vor Touristenattraktionen. Das Militärgericht in Yverdon hat 5 Kadermitglieder der Armee teilweise freigesprochen. Den 5 wurde vorgeworfen, sie hätten Ausrüstung und Einrichtungen des Militärs für private Zwecke benutzt, etwa für Schießübungen. Damit hätten sie sich bereichert. Das Gericht hat nun einen der Beschuldigten freigesprochen. Gegen 4 weitere verhängte es bedingte Geldstrafen. Der Hauptangeklagte muss zudem eine Buße von 2'000 Franken bezahlen. Der mutmaßliche Dschihadist aus Winterthur muss in Untersuchungshaft bleiben. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat eine Beschwerde gegen die Haftverlängerung abgewiesen. Es bestehe Fluchtgefahr. Außerdem würden Zeugenaussagen den Verdacht erhärten, dass der Mann die Terrororganisation IS unterstützt habe. Ihm wird vorgeworfen, er habe in Syrien für die Terrormiliz gekämpft. Außerdem soll er in Winterthur mehrere Personen rekrutiert haben. Das Beratergremium aus Unternehmern von US-Präsident Donald Trump hat einen Austritt zu verzeichnen. Der Chef des Fahrvermittlungsdienstes Uber gab bekannt, an einem Treffen heute nicht teilzunehmen. Travis Kalanick war in den vergangenen Tagen harsch kritisiert worden. Viele Uber-Fahrer sind Einwanderer und haben gegen Trumps Einreisesperre protestiert. In einem E-Mail an die Belegschaft schrieb der Uber-Chef, er sei missverstanden worden. Dass er Trump habe beraten wollen, hätte nicht bedeutet, dass er ein Unterstützer des Präsidenten sei. In den USA ist ein weiterer Behördenchefposten mit einer nicht unumstrittenen Person besetzt worden. Der neue Chef der CIA, Mike Pompeo, hat Gina Haspel zu seiner Stellvertreterin gemacht. Haspel ist langjährige Mitarbeiterin des US-Geheimdienstes. Aus Politikerkreisen hieß es, sie habe ein Geheimgefängnis in Thailand geleitet, in dem 2 mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder mit Waterboarding verhört worden seien. Das ist jene Verhörmethode, bei der ein Ertrinken simuliert wird. Später habe sie Videokassetten vernichtet, die dies dokumentierten. In Schweden hat die Polizei 3 mutmaßliche Neonazis festgenommen. Sie sollen für einen Bombenanschlag auf ein Flüchtlingsheim Anfang Jahr verantwortlich sein. Das teilt die Antiterror-Staatsanwaltschaft mit. Der schwedische Inlandgeheimdienst geht von einem politischen Motiv für die Tat aus. Die Festgenommenen sind ehemalige oder aktive Mitglieder der Neonazi-Gruppe Nordische Widerstandsbewegung. Bei dem Anschlag in Göteborg war am 5. Januar ein Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde schwer verletzt worden. Die Krankenkasse Simpany darf ihren Kunden Überschüsse aus dem Jahr 2013 nicht zurückzahlen. Das Bundesamt für Gesundheit hat dies zu Recht untersagt, wie das Bundesgericht befunden hat. Für eine Rückzahlung habe damals keine rechtliche Grundlage bestanden. Im April 2014 hatte Simpany bekannt gegeben, dass man den Versicherten in drei Prämienregionen Überschüsse aus dem vorhergehenden Geschäftsjahr auszahlen wolle. 2016 hat sich die Ausgangslage mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz geändert und die Krankenkasse tätigte Rückzahlungen. In der Schweiz besteht weiterhin das Risiko einer Immobilienblase. Davon gehen Ökonomen der Grossbank UBS aus. Zwar sei die Hypothekarverschuldung der einzelnen Haushalte im letzten Quartal 2016 weniger schnell gewachsen, allerdings sei das Verhältnis von Kaufpreisen zu Einkommen weiter gestiegen. Noch seien die Kosten eines Eigenheims im Schweizer Durchschnitt tiefer als die Mietkosten für ein vergleichbares Objekt. Aber bereits bei einem Anstieg der Hypothekarzinsen um einen Prozentpunkt würden die Kosten eines Eigenheims wieder über denjenigen einer vergleichbaren Mietwohnung liegen. Und dies könnte auf dem Eigenheimmarkt eine Preiskorrektur auslösen. Lokomotivführer von NEAT-Zügen haben im vergangenen Monat mehrmals vergessen, in Flüelen im Kanton Uri einen Halt einzulegen. Insgesamt viermal sei dies geschehen, wie die SBB einen Bericht der Urner Zeitung bestätigt. Die Lokführer seien für das Problem sensibilisiert worden. Jeweils zwei Züge am Morgen und einer am Nachmittag stoppen nach Fahrplan in Flüelen. Damit soll der Kanton Uri den Anschluss an die neue Alpentransversale nicht verpassen. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat neue Bilder des Planeten Mars veröffentlicht. Die Bilder zeigen den Nordpol mit bis zu 2 Kilometer dicken Eisschichten aus einem Gemisch aus Wasser und Kohlendioxid. Die Form, die an eine Spirale erinnere, stamme vermutlich von starken Wirbelwinden, schreibt die ESA. Das Wetter am Nachmittag zeigt sich im Norden vorübergehend die Sonne und es wird 8 bis 12 Grad mild. Im Süden ist es trüb und nass bei 6 Grad. Morgen geht es wechselhaft weiter, dazu wird es im Norden am Nachmittag windig mit Sturmböen.
Zuerst die Passagiere, dann die Güter. Diese Rangordnung auf dem Schweizer Schienennetz war bis jetzt klar. Personenzüge am Tag, Güterzüge in der Nacht. Das gilt nun nicht mehr. Neu herrscht Gleichberechtigung für Güter- und Personenverkehr. Und das bedeutet, ab dem nächsten Fahrplan verkehren mehr Güterzüge auch tagsüber, auch während der Pendlerzeiten. Wenn es eng wird in der Rush-Hour, erhält künftig der Güterzug grünes Licht. Zum Nachteil der Pendlerinnen und Pendler. Ivan Santoro.
Bisher war die Planung für die SBB relativ einfach. War der Ansturm auf Personenzüge zu groß, vor allem morgens und abends, hat man im bereits dicht getakteten Fahrplan noch einen Entlastungszug eingebaut. Das geht nun nicht mehr so einfach. Wegen des neuen Gütertransportgesetzes verkehren neu nämlich auch die Güterzüge im Taktfahrplan. Um beide Fahrpläne, Güter und Personen, zu koordinieren, hat das Bundesamt für Verkehr erstmals einen sogenannten Netznutzungsplan erstellt und festgestellt, es geht nicht auf, wie Sprecher Andreas Windlinger sagt.
Wo es gewisse Schwierigkeiten gibt, ist mit einzelnen Zügen, die in der Morgen- und Abendspitze als Zusatzzüge verkehren. Da können einige Züge zum jetzigen Zeitpunkt für den Fahrplan 18 noch nicht gesichert werden, weil es dort potenzielle Konflikte mit dem Güterverkehr gibt.
Beispielsweise auf den Strecken Hochdorf-Luzern oder Basel-Laufen-Delsberg kommen Güter- und Personenverkehr während der Spitzenzeiten morgens und abends nicht aneinander vorbei. Es müsste also der eine oder andere Entlastungszug gestrichen werden. Bei der SBB ist man überzeugt, dass man eine Lösung finden wird, sagt SBB-Sprecher Oli Dische. Denn die genauen Fahrplanwünsche von SBB und auch SBB Cargo habe man noch gar nicht eingereicht.
Zudem zeigt sich auch, dass der Güterverkehr meistens gar nicht alle Trassen benötigt, weil der Güterverkehr, der ist sehr stark abhängig von verschiedenen Faktoren, beispielsweise saisonalen Faktoren und natürlich von der Nachfrage.
Der Netznutzungsplan des Bundes ist danach nur eine provisorische Planung. Für die Vergabe der sogenannten Fahrrechte ist dann die sogenannte Trassenvergabestelle Trasse Schweiz zuständig. Diese bestimmt definitiv, wer wann und wo fahren darf. Thomas Hössli, zuständig für die Fahrrechte auf den Schienen bei Trasse Schweiz, sagt dann auch, dass die Bahnunternehmen bis Ende April Zeit hätten, ihre Wünsche einzureichen. Aber es sei klar,
man will auch für den Güterverkehr bessere Trassenbedingungen schaffen. Und damit setzt man die gleichwertig mit den Zügen des Personenverkehrs. Und in den Hauptverkehrszeiten kommt es dann zu den Engpässen, die man lösen muss.
Und im Extremfall könnte das also bedeuten, dass ab Fahrplan 2018 Züge morgens oder abends wegfallen.
Ich Ja, und das ist aber wirklich das Worst-Case-Szenario. Wir werden alles unternehmen, dass es nicht dazu kommen wird.
Sagt Thomas Häusli von Trasse Schweiz. Wie reagiert man bei ProBahn Schweiz, der Interessensvertretung der Bahnkunden, auf diese Hiobsbotschaft? Die Begeisterung bei Präsident Kurt Schreiber hält sich in Grenzen.
Wobei es durchaus auch zu akzeptieren ist, denn wir alle wollen ja weniger Lastwagen auf den Straßen und dann müssen wir auch Konzessionen machen.
Ende August wird man wissen, ob und wo Züge gestrichen werden zugunsten des Güterverkehrs. Bis dann sollen nämlich die Fahrrechte auf den Schienen definitiv vergeben sein.
Ivan Santoro, und das erwartet Sie noch bis 1. Die EU will die Flüchtlinge in Libyen behalten und dafür bezahlen. Der Druck auf die EU steigt, denn neben den Syrern, Somalien und Eritreern flüchten jetzt auch Libyer selbst in Richtung EU. Für einmal gibt es Lob für Präsident Trump. Sein Rezept sei richtig, die Zinsen wieder anheben, denn sonst...
Man kann auch sagen, lauter Zombies werden am Leben gehalten durch die niedrigen Zinsen.
Keine Gnade für Schuldner ist auch die Losung von Ökonom Hans-Werner Sinn. An der Ski-WM in St. Moritz wirbt die Konkurrenz, das Tirol.
Ich finde das ein Marketing-Supergau, ich finde das eigentlich skandalös.
Und das ist nicht der einzige Ärger. Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich heute auf Malta zu einem Sondergipfel. Das Hauptthema morgen ist die Flüchtlingskrise. Die EU möchte die Flüchtlingsroute von Libyen übers Mittelmeer nach Italien schließen. Und am Nachmittag sprechen die Chefs über den Brexit und die Folgen. Doch über allem schwebt gleichsam der neue US-Präsident Donald Trump. Aus Malta, Oliver Washington.
Donald Tusk gab den Ton vor, als er diese Woche in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU die neue amerikanische Regierung als Bedrohung für die EU bezeichnete und deshalb in einem flammenden Appell zu Geschlossenheit aufrief. Heute nun doppelten manche nach, zum Beispiel der österreichische Kanzler Christian Kern.
Wir haben in der Vergangenheit zu Recht gesagt, Donald Trump soll bei seinen Taten und nicht bei seiner Rhetorik und seinem Wahlkampf beurteilt werden. Mittlerweile hat er allerdings hinlänglich Daten geliefert, die besorgniserregend sind.
Kern erwähnt den Entscheid der neuen US-Regierung, Bürger aus 7 muslimischen Ländern nicht mehr in die USA einreisen zu lassen. Besser wäre, diese Länder als Bündnispartner zu gewinnen im Kampf gegen den Extremismus und nicht als Gegner zu betrachten. Der österreichische Kanzler kritisiert auch, dass Donald Trump vorerst keine syrischen Flüchtlinge mehr aufnehmen möchte.
Es ist zweifellos so, dass Amerika eine Mitverantwortung für die Flüchtlingsströme hat, durch die Art und Weise, wie hier militärisch interveniert worden ist. Es ist für die internationale Gemeinschaft dann nicht akzeptabel, wenn sich Amerika da aus jeder Verantwortung stehlen will. Und das müssen wir, glaube ich, mit aller Klarheit unseren amerikanischen Freunden hier näher bringen.
Donald Trump spielt mit seiner Politik direkt in innereuropäische Angelegenheiten und ins eigentliche Hauptthema des heutigen Gipfels hinein, und zwar in doppelter Hinsicht. Wenn die Amerikaner keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, erhöht dies den Druck auf Europa, mehr zu übernehmen. Vor allem aber stärkt Trump mit seiner Haltung auch diejenigen Kräfte in Europa, die gleich wie die US-Regierung keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Könnte es Trump also gelingen, die Europäische Union zu spalten? Nein, aber, sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.
Das glaube ich nicht. Wir stehen da in geschlossenen Reihen zusammen. Aber wir müssen auch mit allen Europäern uns auf das Wesentliche neu verständigen. Es gibt da einige, die ausbüchsen möchten.
Es gäbe einige, die ausbüchsen wollten, so Jean-Claude Juncker. Viktor Orban zum Beispiel bezeichnete Donald Trump auch schon als Segen. Heute hielt sich der ungarische Premierminister zurück. Dafür äußerte sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ich habe ja gesagt, Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand. Und ich glaube, je stärker wir klar sind, wie definieren wir unsere Rolle in der Welt, umso besser können wir auch unsere transatlantischen Beziehungen pflegen. Und deshalb steht für mich hier das Sprechen über Europa im Vordergrund und nicht das Befassen mit anderen Teilen der Welt.
Angela Merkel überlässt die pointierten Aussagen anderen. Aber man muss davon ausgehen, dass vor allem das Vorpreschen von Donald Tusk zu Beginn der Woche mit seinem Brief, seinen alarmierenden Aussagen und seinem Appell nach Geschlossenheit abgesprochen war. Auch mit Angela Merkel. Auch sie dürfte die neue Regierung in Washington als Bedrohung wahrnehmen, auch wenn sie das öffentlich bis jetzt nicht sagen würde. Sie kann so den Blick nach innen richten und damit auch eine gewisse Souveränität ausstrahlen. Und am Schluss läuft es auch darauf hinaus, So geschlossen die EU auftritt, so stark ist sie.
Aus Malta, Oliver Washington, wo zurzeit darüber beraten wird, wie man die Flüchtlinge an ihrer Überfahrt nach Europa hindern könnte. Denn 90% der Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr übers Mittelmeer nach Europa gekommen sind, starteten einst in Syrien, Afghanistan, Eritrea und Somalia. Hilfsorganisationen kritisieren diese Pläne. Die Ärzte ohne Grenzen sagen, Menschen in Libyen festzuhalten sei unmenschlich. Und tatsächlich wird die Lage in Libyen zunehmend desolat. So, dass neu auch Libyer selbst in die Boote steigen, um in Europa ihr Glück zu suchen. Auslandredaktor Daniel Voll.
Für die Libyer wird das tägliche Leben immer schwieriger, sagt Journalist Tarek Al-Houni, Chefredaktor der libyschen Internetagentur Libyen Cloud News Agency. Den Menschen geht das Bargeld aus, die öffentlichen Dienstleistungen werden immer schlechter, die Wasserversorgung zum Beispiel fällt aus oder die Versorgung mit Strom. Libyen ist auch kein sicheres Land. Die Lage sei kompliziert, sagt Tarek Al-Houni. Ein Staat mit 3 Regierungen und 3 Parlamenten, die um die Macht streiten. Und alle haben ihre eigenen Milizen. Die von der UNO anerkannte Einheitsregierung unter Faisal Sarraj hat selber nur wenig Einfluss. Sie ist abhängig von den Milizen aus Misrata und wird nicht anerkannt vom offiziellen Parlament, das im Osten des Landes sitzt, wo General Khalifa Haftar den Ton angibt, der Kommandant der sogenannten libyschen Nationalarmee. Libyen ist nicht nur Transitland. Neben 280.000 ausländischen Flüchtlingen sind auch etwa 350.000 Libyer selber vor den Wehren des Bürgerkriegs auf der Flucht, wie die Internationale Organisation für Migration berechnet hat. Viele sind auch ins Nachbarland Tunesien geflüchtet. Statistisch sind sie kaum erfasst, denn viele haben sich Wohnungen oder Hotelzimmer gemietet oder wohnen bei Bekannten im tunesischen Süden. Nach vorsichtigen Schätzungen sind es zwischen 150.000 und 200.000 Menschen, die nun die wirtschaftlichen und sozialen Probleme in der libyschen Heimat auch im tunesischen Exil spüren. In Tunis etwa hätten die libyschen Flüchtlinge früher meist in den schicken Hotels und noblen Vororten gelebt, sagt Rondan Benamour vom tunesischen Forum für wirtschaftliche und soziale Rechte.
Die Situation für die Libyen commence à changer, vraiment. Ça commence à bouleverser. Avant, quand tu dis un Libyen, c'est quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est dans un hôtel du luxe de 4 ou bien 5 étoiles, quelqu'un qui habite à la Marsa ou bien à Lac, la zone de Lac, ou bien dans les quartiers plus chics et plus. Tu trouves maintenant dans les souks, dans les quartiers populaires.
Inzwischen sei vielen libyschen Flüchtlingen das Geld ausgegangen. Sie seien umgezogen in einfache Quartiere oder zurück in die Heimat. Und immer häufiger seien heute auch Libyer als Passagiere auf den Flüchtlingsbooten Richtung Europa unterwegs. Unter dem wirtschaftlichen Druck hätten sie auch andere Einnahmequellen erschließen müssen.
Parce que maintenant ma situation économique et sociale en l'économie en Libye est très très critique. Il y a pas de l'argent comme d'habitude, donc vu la crise, vu qu'ils ont consommé toutes leurs réserves, voilà. Au niveau des trafiquants, tu trouves les Libyens trop impliqués maintenant. Ils veulent gagner d'argent.
Die Libyer seien auch unter den Schleppern viel zahlreich geworden, weil sie Geld verdienen müssten.
Daniel Voll. Auf srf.ch/news finden Sie übrigens eine Grafik, die zeigt, wie viele Menschen übers Mittelmeer gekommen sind und über welche Routen und wie viele die gefährliche Überfahrt nicht geschafft haben. In einer globalisierten Welt wird plötzlich das Lokale und Eigene besonders wichtig. Auch die Sprache und Kultur von Minderheiten. Die wollte eine Bürgerinitiative in der EU stärken. Die EU-Kommission lehnte das ab und wird jetzt vom Gericht der EU zurückgepfiffen. Joe Schelbert.
Von den Basken über die Korsen zu den Roma oder den Südtirolern ist man sich einig, der Schutz der Minderheiten in der Europäischen Union ist unzureichend. Deshalb starteten vor 4 Jahren Mitglieder der Union der europäischen Minderheitenvölker eine Bürgerinitiative, ein sogenanntes Minority Safe Pack zum Schutz der Minderheiten und deren Regionalsprachen. Gefordert wurde etwa ein Aktionsplan zum Erhalt der kulturellen Vielfalt und der Minderheitensprachen, bessere Medienpräsenz und besseren Medienzugang für die Minderheiten oder die Mitsprache der Minderheiten bei europäischen Regionalprojekten. Denn in Europa gäbe es Lücken beim Minderheitenschutz, zum Beispiel bei den Roma. Diskriminierung und soziale Ausgrenzung seien weit verbreitet. Die EU müsse tätig werden und die Minderheitenpolitik nicht nur den einzelnen Nationalstaaten überlassen. Doch die EU-Kommission wies die Bürgerinitiative der Minderheitenunion zurück. Der Schutz der Minderheiten sei selbstverständlich ein Anliegen der EU, doch diese Förderung, wie sie die Initiative verlange, sei Sache der einzelnen Staaten und lägen außerhalb der Kompetenz Brüssels, und die europäischen Verträge sähen solche Maßnahmen auch gar nicht vor. Das mag sein, meinte heute das EU-Gericht, aber der Entscheid der EU-Kommission, die Bürgerinitiative nicht zuzulassen und die Sammlung von 1 Million Unterschriften dafür zu verbieten, sei trotzdem nicht rechtens, weil die EU-Kommission nicht erklärt habe, welche der geforderten Maßnahmen nicht in ihre Zuständigkeit falle, noch dafür Gründe angegeben habe. Das Gericht rügte auch die Kommission. Sie gefährde mit ihrer ungenügenden Rückweisung das Instrument der europäischen Bürgerinitiative, statt die Bürger zur Teilnahme am demokratischen Leben zu ermutigen. Jetzt muss die EU-Kommission noch einmal über die Bücher und das Urteil des Gerichts berücksichtigen. Allerdings entschied das Gericht nicht im Grundsatz, ob der Schutz der Minderheiten in Europa künftig generell eine Sache der EU sein soll oder weiterhin den Nationalstaaten überlassen wird.
Sie hören Rendezvous, es ist 1:08. Wer den Rappen nicht ehrt, ist des Frankens nicht wert, sagt das alte Sprichwort. Doch für Sparer sind es schwere Zeiten. Gerade noch 0,05%, also eigentlich nichts, gibt es bei den meisten Banken als Zins auf das Gesparte. Der Grund: die historisch tiefen Zinsen der Nationalbanken. Und genau die sind unter Politikern und Ökonomen höchst umstritten. Die einen sagen, man müsse die Zinsen noch länger so tief lassen, damit sich die Wirtschaft erholen könne. Die anderen, wie zum Beispiel der neue US-Präsident Donald Trump, sagen genau das Gegenteil. Die Zinsen müssten dringend wieder hoch. So wie Trump denkt auch Hans-Werner Sinn. Der einflussreiche deutsche Ökonom lobt den neuen US-Präsidenten für seine Wirtschaftspolitik. Maren Peters.
Zumindest in einem Punkt liege Donald Trump richtig, findet Hans-Werner Sinn.
Die niedrigen Zinsen erzeugen eine falsche Ökonomie, wie er sagt. Man kann auch sagen, lauter Zombies werden am Leben gehalten durch die niedrigen Zinsen, die eigentlich Platz machen müssten für neue Unternehmer.
Zombies? Gemeint sind hier Banken, Staaten und Firmen, die ohne künstliche Beatmung der Notenbanken in Form niedriger Zinsen nicht mehr lebensfähig wären. Wenn die Zentralbanken aber allzu viele Zombie-Firmen am Leben ließen, behindere das den Strukturwandel, sagt Sinn.
Der Konkurs gehört zur Marktwirtschaft, nicht? Auf den Ruinen des Alten entsteht laufend was Neues. Und wenn man das abblockt, indem man künstliche Zuschüsse durch den Staat gibt oder durch eine staatliche Zentralbank die Zinsen auf Null setzt, dann wird dieser Prozess der Selbstreinigung der Wirtschaft und der Erneuerung unterbrochen.
Daher sei der Plan des US-Präsidenten, die tiefen Zinsen wieder nach oben zu bringen, genau richtig. Der Plan in Kurzform sieht vor, Steuern zu senken und mehr in die Infrastruktur zu investieren. Oder, in den Worten von Hans-Werner Sinn,
erstmal will er ein neues Steuersystem mit einer Sofortabschreibung einführen. Das erhöht die Kreditnachfrage der Unternehmen, weil es rentabler wird steuerlich. Und das Zweite ist, er will ja Autobahnen, Straßen, Brücken bauen, ohne die Steuern zu erhöhen.
Das heißt, der Staat macht Schulden, um mit dem Geld die Infrastruktur zu stärken, den Unternehmen mehr Arbeit zu geben und neue Stellen zu schaffen. Das steigert das Wirtschaftswachstum und erzeugt Inflation, weil die Nachfrage steigt und Unternehmen mit Preiserhöhungen reagieren müssen. Wenn aber die Inflation steigt, dann muss die Notenbank die Zinsen weiter erhöhen.
Insofern steht Trump für die Zinswende.
Der Nebeneffekt dieser Wirtschaftspolitik wären allerdings noch höhere Schulden. Das sei dann wieder nicht so gut, sagt Sinn. Ganz anders als ihre amerikanischen Kollegen machen es die europäischen Zentralbanker. Sie wollen noch auf längere Sicht die Zinsen extrem tief halten und weiter jeden Monat viele Milliarden ausgeben für Staatsanleihen angeschlagener Euro-Länder wie Griechenland. Diese Politik setze aber völlig falsche Anreize, meint Hans-Werner Sinn.
Diese Politik senkt die Zinsen für die Schuldenländer und führt dazu, dass sie sich immer weiter verschulden. Warum sollen sie sich denn nicht verschulden, wenn die Zinsen fast null sind, nicht? Das finden sie viel besser, als schmerzliche Reformen durchzuführen.
Das genau sei das Problem der europäischen Geldpolitik.
Wenn man jetzt die Zügel anzieht, kommen Länder in Schwierigkeiten, weil die Zinsen nicht mehr tragen können. Und wenn man sie nicht anzieht, dann tun sie nichts, um die Ursachen dieser Schwierigkeiten zu bekämpfen. Man steckt also da in einer Sackgasse. Und die EZB ist bei dem Dilemma, ob sie etwas tun soll, was im Moment einmal den Schmerz lindert oder langfristig eine Gesundung erzeugt, immer auch der Meinung, man muss den Schmerz lindern, damit im Moment einmal die Sache so weitergeht, wie sie geht.
Die EZB hofft derweil, dass dank ihrer Politik die Inflation steigt und sich das Problem der hohen Schulden in den Südländern auf diesem Wege erledigt, weil das Geld und damit auch die Schulden an Wert verlieren. Für Hans-Werner Sinn geht dieser Plan aber nicht auf. Er wäre dafür, dass sich die europäischen Regierungschefs ein Beispiel an Donald Trump nehmen, zumindest in Sachen Wirtschaftspolitik.
Am Dienstag beginnt in St. Moritz die Skiweltmeisterschaft, ein Ereignis, auf das sich die Einheimischen eigentlich sehr freuen. Wären da nicht die einen oder anderen Ärgernisse? Sportredaktor Marcel Melcher.
Dafür, dass sich bestimmte Marken für viel Geld einen exklusiven Ski-WM-Auftritt sichern, haben die Einheimischen Verständnis. Dass aber eine bestimmte Tourismusmarke aus Österreich mitten in St. Moritz dominant auftritt, stößt vielen sauer auf. Schneesporthändler Andrea Florinett.
Was mich wirklich aber ärgert, ist, dass man auf dem wichtigsten Platz, auf dem Schulhausplatz im Dorf, Werbung macht für unsere grösste touristische Konkurrent fürs Tirol. Ich finde das ein Marketing-Supergau. Ich finde das eigentlich skandalös.
Warum nur, so fragen sich viele Einheimische, hat das Ski-WM-OK den Auftritt des argen Konkurrenten überhaupt ermöglicht? OK-Präsident Hugo Wetzel hat dafür eine einleuchtende Erklärung. An den vergangenen Skiweltmeisterschaften in Amerika, Deutschland und Österreich hatte St. Moritz einen mindestens gleichwertigen Auftritt vor Ort bei der touristischen Konkurrenz.
Wir sind mit in Schladming, wir sind mit in Garmisch, wir sind mit in Welk jetzt mit viel der grösseren Werbung. Wir haben einen eigenen Auftritt gehabt, auch genau wie Tirolberg jetzt hier es auch hat. Also wir haben genau das Gleiche auch gemacht. Mag störend wirken. Also wir hätten es jetzt als kleinlich aufgefasst, wenn man uns in Garmisch und in Schladming nicht hätte auftreten lassen.
Und nun gilt eben das Gegenrecht. Neben dieser Geschichte stört St. Moritzer Unternehmer auch der Fakt, dass die Skiwärmorganisatoren stark Einfluss darauf nehmen, was vor den Geschäften verkauft werden darf.
Wenn jemand einen Ausschank machen will auf eigenem Grund und Boden, gibt es eigentlich so wie Knebelverträge, die das verunmöglichen. Und das finde ich fragwürdig, weil das lähmt eigentlich auch ein bisschen Elan bei uns.
Solch ein Vorgehen sei heute üblich, erklärt Hugo Wetzel. Das OK erhalte gutes Geld, müsse dafür aber sicherstellen, dass die Vertragspartner exklusiv berücksichtigt werden.
In dem Veranstaltervertrag steht drin, dass wir 32 Millionen Schweizer Franken kriegen. Und dort ist eine Bedingung dran, dass natürlich die Hoheit während dieser Zeit den Sponsoren gehört.
So darf beispielsweise nur ein ganz bestimmter Kaffeerahmen oder ein bestimmtes Bier ausgeschenkt werden. Rechtsanwalt Marco Biancotti, der viele Jahre im St. Moritzer Gemeindevorstand saß, zweifelt daran, dass dies legal ist.
Da werden ja Rechte von Dritten tangiert, Unternehmer, Geschäftsleute. Und da, glaube ich, ist diese Vereinbarung nicht rechtens.
Der Ski-WM-OK-Präsident appelliert an die Solidarität. Produkte, die nicht WM-Sponsoren sind, dürften nur innerhalb von Gebäuden beworben werden.
Außerhalb ist die Gemeinde St. Moritz darauf angewiesen, auf das Verständnis der Gewerbetreibenden, dass sie eigentlich ihre Werbung im Haus drinnen machen und nicht vor der Tür. Weil das geht nicht, weil sonst kriegt man ein Problem.
Wie weit die St. Moritzer Unternehmer hier mitspielen, bleibt abzuwarten. Vor dem legendären Palace Hotel steht im Moment jedenfalls noch eine 2 Meter hohe Eisfigur der Luxusmarke Rolls-Royce.
Marcel Melcher. Die Ski-WM beginnt nächsten Dienstag mit dem Super-G der Frauen. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehen übertragen alle Rennen live. Gleich ist es eins, da gibt es in den USA ein USA von Donald Trump und es gibt ein Kanada von Justin Trudeau. Zwei Weltbilder machen den nordamerikanischen Kontinent aus zurzeit. Welche Folgen das hat, beleuchten wir im Tagesgespräch, im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Fabian Schlurp.
Die EU will stärker mit Libyen zusammenarbeiten, um die Flüchtlingsströme über das Mittelmeer einzudämmen. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf Malta geeinigt. Beim Pariser Museum Louvre hat ein Mann mit einer Machete eine Gruppe von Polizisten und Soldaten angegriffen. Ein Soldat schoss auf den Angreifer und verletzte ihn schwer. Das französische Innenministerium spricht von einem gravierenden Ereignis. Ein Militärgericht hat in Yverdon 5 Kadermitglieder, die Ausrüstung und Einrichtungen des Militärs für private Zwecke benutzt hatten, teilweise freigesprochen. 4 wurden zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Der Hauptangeklagte muss zudem 2'000 Franken Buße bezahlen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.